Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin.
Wir als Ölmüller werden immer gefragt, ob das Öl gesund ist. Ne? Selbst wenn die Leute gerade eine Currywurst dabei ist.
Patrick Bies beschäftigte sich bereits vor der Jahrtausendwende mit dem Öl der Kelten und entdeckte das Leindotteröl für die deutsche Küche wieder. Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Jörg Hector produziert er seit 2007 in der Bliesgau-Ölmühle hochwertige und seltene Speiseöle und rettet sie dabei teilweise vor dem Vergessen. Heute quetsche ich ihn mal so richtig aus und will im Genusstalk von ihm wissen, wie Speiseöle überhaupt hergestellt werden und warum gutes Öl nicht billig ist. Hallo Patrick, herzlich willkommen.
Ich grüße dich, Johannes. Danke für die Einladung.
Gerne. Als erstes interessiert mich natürlich, und ich glaube, das fragt dich sicherlich jeder, der dich kennenlernt, wie kommt man eigentlich drauf? Ich beschäftige mich mit Leindotteröl, was ja auch ein wenig die Grundlage für die Bliesgau-Ölmühle war.
Ja, also du hast schon richtig dargestellt, in den 90er Jahren hatte ich schon ein Erweckungserlebnis. Das fing aber eher mit Hanf an. Und das war im Jahre 1995, 96, eine Zeit, wo auch die Stigmatisierung dieser alten Kulturpflanze endlich beendet wurde und auch wieder angebaut werden durfte. Und in dieser Zeit traf ich auf Landwirte im Nordsaarland, die ihr Glück in einer Ölmühle suchten. Allerdings weniger, um auf seltene Kulturpflanzen zu setzen, sondern mehr auf Pflanzen, die gerade am Kommen waren. Und das war nämlich damals auch der Raps. Raps hatte bis Anfang der 2000er Jahre ja ein grottiges Image, wenn man so sagen, diejenigen, die haben ja auch damals auch noch alle gelebt, die in Krieg oder Nachkriegszeiten mitgemacht hatten, kannten Rapsöl als sehr, astringierendes Öl, zusammenziehend. Es hatte Bitterstoffe, also braucht man gar nicht dazu kommen. Olivenöl oder Raffinate, das war das Nonplusultra. Durch die Tourneen, die wir dann durch die Dörfer dann gemacht haben, um das Öl vorzustellen. Das ist natürlich das A und O. Wenn jemand was unbekannt ist oder vielleicht nicht schmeckt, muss er es probieren. Und so bekamen wir nach und nach, also ich habe diese Aktivitäten ja begleitet, immer mehr Fans für dieses kaltgepresste Rapsöl. Und es gab auch immer mehr ein Interesse für exotische Öle. Allerdings die Landwirte, konventionelle Landwirte, waren weniger daran interessiert, Spezialölpflanzen anzubauen, wie es mein Interesse war, sondern eher auf das Rapsprogramm zu setzen. Ab 2003 hatte ja der Discounter, ich glaube Aldi war es zuerst, Aldi Süd, Aktionswochen mit deutschem Rapsöl gemacht. Und ab dem Zeitpunkt gab es da keinen Halt mehr. So vergingen halt die Jahre. Und habe mir dann Anfang der 2000er Jahre Leute gesucht, die bereit waren, mit mir das Unternehmen zu starten, mit exotischen, in Anführungsstriche, Öle, aber heimische Öle, hier eine Ölmühle ins Leben zu rufen und diesen steinigen, beschwerlichen Weg mit mir zu gehen.
Ihr seid also dann mit Leindotter gestartet. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Wie war denn da der Weg zum ersten Öl? Viel Learning by Doing oder hattet ihr da erfahrene Hilfe an der Seite?
Mit kleinen Ölpressen, die erwerbbar waren, ab 2.500 Euro haben wir begonnen. Und somit haben wir ganz klein angefangen und sind dann auf die ersten Märkte gegangen und haben dann natürlich gemerkt, also es war natürlich erstmal Blei im Regal. Es war auch erstmal das Feststellen, wie lang hält denn eigentlich Leindotteröl? Da gab es in der Literatur sehr unterschiedliche Angaben. Also Leinöl ähnlich, also ganz kurze Haltbarkeit oder ein halbes Jahr. Wir haben dann natürlich festgestellt, ein Dreivierteljahr bis ein Jahr ist möglich. Und wie stellt man sowas am zuverlässigsten fest? Man lässt es erstmal so lange stehen. Also diese Zeit haben wir uns auch genommen. Wir standen ja auch da nicht unter Druck. Und haben dann Richtung 2007 dann gesagt, okay, wir setzen hier als Ölmühle ganz auf Leindotter und nehmen dann natürlich noch andere Öle mit hinzu, die uns nicht minder begeistern, aber natürlich nicht so wie das Leindotteröl. Also auch natürlich auch Rapsöl haben wir dann auch mit aufgenommen.
Wie wird denn Öl überhaupt produziert und hergestellt? Vielleicht kannst du das ganz kurz mal beschreiben, damit man da auch eine Vorstellung hat.
Ja, das Verfahren ist von der Technik her Jahrtausende alt. Also man kann es auch nachlesen in den Memoiren, den Aufzeichnungen von Cato dem Älteren, der 200 Jahre vor Christus, ich glaube ungefähr, das war die Zeit, schon ja sagte, im Übrigen bin ich der Meinung, wir müssen Karthago angreifen. Von diesem Senator, römischen Senator, blieb nichts übrig, außer die Beschreibung seines Weingutes und seiner Olivenölherstellung. Die Olivenöle wurden einfach gepresst. Technisch ist es bei unseren Ölsaaten nicht anders. Es gibt allerdings schon Unterschiede, nämlich Oliven, kennt jeder, sind sehr weich, wenn sie geerntet werden. Unsere Ölsaaten sind in unserer nördlichen Hemisphäre sind vergleichbar sehr hart, haben eine harte Schale. Das hängt einfach damit zusammen, dass das ein Überlebensprinzip der Pflanzen ist, sich vor Witterung zu schützen, weil die Ölsaaten sind ja nichts anderes wie die Fortpflanzungsmöglichkeiten, die eine Pflanze hat. Also das heißt, man muss Druck ausüben. Und da gibt es zwei Verfahren. Zum ersten hier in unserer Hemisphäre eine sogenannte hydraulische Pressen, Stempelpressen. Das heißt, ich fülle die Ölsaaten in einen Zylinder und gebe in diesen Zylinder Druck. Und dieser Zylinder hat einige Löcher und da läuft das Öl dann unter hohem Druck heraus. Sehr, sehr idyllisch, wenn man es heute sieht, aber ziemlich unwirtschaftlich, muss man sagen, ziemlich aufwendig. Aber es hat, das hatte ich eben schon kurz erwähnt, Innovationen gegeben, die in den 90er Jahren soweit waren, nämlich einige Tüftler sind daran gegangen, nämlich Schneckenpressen. Ähnlich wie man sich das Spritzgebäck halt vorstellt, wie es hergestellt wird. Ne? Also es kommt da in diese Alexanderwerk-Vorrichtung und mit so einer Schnecke drückt man es nach vorne und dann hat man vorne die Düse, dann kommt es raus. Und das ist im Prinzip bei unseren Schneckenpressen auch so. Der Druck ist natürlich was ganz anderes. Das sind Edelmetalle, die da verwendet werden. Aber das technische Prinzip ist genau das gleiche, nur mit dem Unterschied, dass dort eine Seier ist. Das sind quasi auch so kleine Löcher, wo das Öl runterläuft und vorne, wo das Spritzgebäck quasi halt rauskommt, das ist der Presskuchen, den wir ja auch auffangen und der ja bei einer Ölpressung auch anfällt. Als kurze Erklärung.
Ja, das passt. Da kann man sich das auch bildlich vorstellen. Was macht denn ein gutes Öl denn jetzt tatsächlich aus?
Ja, also es gibt mehrere Aspekte. Das eine ist natürlich der Geschmack, denke ich. Und das andere sind natürlich die Fettsäuren. Ich werde pausenlos gefragt auf Märkte und Messen, wenn mal wieder welche möglich sind. Und es wird in Zukunft, glaube ich, nicht anders sein, ob das Öl gesund ist. Also wir als Ölmüller werden immer gefragt, ob das Öl gesund ist. Ne? Selbst wenn die Leute gerade eine Currywurst dabei essen. Aber ich habe es auch einfach, indem ich sage, ja, ist auch gesund. Für die, die sich näher damit beschäftigen, gibt es natürlich immer Diskussionen um Fettsäuren, gewisse Arten von Fettsäuren. Interessant hier in unserer Hemisphäre sind die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, also die gesättigten Fettsäuren, davon nehmen wir relativ viel auf. Gibt es auch in Fleisch, Margarine zum Beispiel, gesättigte Fettsäuren, das ist ja auch eine Diskussion. Und hier unsere Pflanzenöle haben überwiegend einen hohen Anteil an Omega-3 und Omega-6 Säuren. Und das sind Säuren, die der Körper auch braucht. Mhm.
Hast du ja gerade so schön gesagt, Öl soll schmecken. Gutes Stichwort. Natürlich probieren wir heute auch Öl. Und ich habe einfach gedacht, wir machen das in Verbindung mit Käse. Ja? Und klar, ein Gläschen Wein gibt es auch noch zur Abrundung dazu. Wir haben drei verschiedene Käsesorten. Ich würde sagen, wir fangen mit einem Schafskäse an. Das ist ein Ossau Irati aus dem äußersten Südwesten Frankreichs. Kommt der. Mhm. Und das gepaart mit einem Mohnöl aus eurer Ölmühle.
Oh, okay.
Es ist ein bisschen gewagt. Aber nichtsdestotrotz wird ja Käse auch oftmals mit Öl angemacht. Da kommen wir bei dem dritten und letzten Käse, den wir nachher mal noch zu uns nehmen, mhm, beim Munster ja sowieso hinzu, Handkäse. Das sind ja oftmals auch Rotschmierkäse. Und letzten Endes wird ja auch Schafskäse, in dem Fall ist es ja auch einer, mit Öl eingelegt, wenn man an Feta denkt. Warum? Also sollte es nicht passen. Und es gibt natürlich dann auch immer nochmal ein zusätzliches Aroma.
Ja, ist völlig richtig.
Klar, Mohn ist immer auch etwas, was man mögen muss. Das muss man ja auch so dazu sagen, ne? Weil das auch so ist jetzt nicht gerade nussig, aber geht ja auch so in diese nussige Note schon mit rein. Das muss man aber vom Geschmack her natürlich auch mögen.
Ja, Mohn ist ja eine besondere Geschichte. Dabei handelt es sich botanisch gesehen um tatsächlich den Mohn, den man im goldenen Dreieck anbaut, um daraus Opium zu gewinnen. Aber natürlich die Sorten, die hier zugelassen sind, die wir anbauen dürfen, sind morphinarme Sorten. Es gibt da einen ziemlich unangenehmen bürokratischen Aufwand. Das hat dazu geführt, dass im großen Stil der Mohnanbau hier in Deutschland nicht mehr aufgenommen wurde. In den letzten Jahren hat es ein paar Projekte gegeben, ich denke an Nordhessen, da werden schon, glaube ich, jährlich 30 Hektar angebaut. Mohn war bis Ende des Zweiten Weltkrieges das beliebteste Speiseöl in Deutschland, weil überall die Mohnpflanzen wuchsen. Und da hat man den Mohn gesammelt und hat ihn dann zur Ölmühle gebracht. Wenn man nicht vielleicht selber eine kleine Ölmühle gebaut hat, hier im Saarland, hat man sich dann die Komponenten irgendwo auf der Hütte oder auf der Grube sich besorgt und hat es selber sein Öl hergestellt. Alternative war natürlich, Mohn zu quetschen, um daraus zum Beispiel leckere Mohnkuchen herzustellen. Also Mohn in Verbindung mit Honig ist einfach lecker. Also da braucht man nichts anderes. Also die zwei Komponenten reichen schon aus. Aber diese Kultur ging verloren, hat sich in Niederösterreich noch erhalten, im Waldviertel, die noch sehr große Anbauflächen oder inzwischen wieder haben. Und da schauen wir immer natürlich mit einer Träne im Auge hin, wie dort das Mohn-Marketing funktioniert. Durch unsere Priorisierung des Leintotteröls wird Mohn bei uns eher Schatten da sein. Ich bin aber froh, dass wir jetzt seit 3 Jahren wieder einen konstanten Anbau haben, weil alleine die Felder sind ein Augenschmaus, die jetzt, ich glaube, in 14 Tagen spätestens blühen, direkt an der Mosel bei uns. Und weil das eine interessante Kulturpflanze, eine traditionelle ist.
Woher bezieht ihr denn überall eure Grundprodukte für die Öle? Habt ihr da ausgewählte Bauern, Landwirte, wo ihr genau wisst, wie die arbeiten?
Das mit dem Auswählen ist so, dass sich meistens die Landwirte uns auswählen und nicht umgekehrt. Natürlich war es am Anfang das Putzen von Türklinken. Und am Anfang war man vielleicht auch ein Schwätzer. Das ist ja klar. Und das war auch die hohe Kunst natürlich, mit Landwirten Vereinbarungen zu treffen. Also Verträge haben wir bis zum heutigen Tag noch keinen einzigen geschlossen. Dafür sind wir wahrscheinlich auch zu klein oder nicht respektabel genug. Ich muss auch sagen, interessiert mich auch nicht. Denn der Landwirt baut für uns, meinetwegen, 1-2 Hektar Mohn an. Und wenn er was hört, dann kaufen wir ihn ab. Fertig. Ja, mehr bedarf es da in keinster Weise. Und wir schauen natürlich, dass wir rund um die Ölmühle anbauen. Jetzt weiß ein jeder, der das Saarland etwas kennt, dass wir natürlich nicht bekannt sind als Ölpflanzenland, sondern als Montanregion oder zumindest mal ehemalige Montanregion mit einer Landwirtschaft, die nicht diese Bedeutung hat, wie in einem benachbarten Rheinland-Pfalz oder in Niedersachsen. Und von daher ist die Szene der Landwirte, die bereit waren oder auch bereit sind, für uns anzubauen, überschaubar. Ich muss aber sagen, ist in den letzten Jahren gewachsen. Das hängt einfach damit zusammen, dass eine neue Generation von Landwirten angetreten sind, hier auch sich aus dem agroindustriellen Hamsterrad zu verabschieden. Und fast monatlich entdecke ich hier neue Höfe oder neue Initiative oder Ideen, was Landwirte versuchen da umzusetzen, um ihr wirtschaftliches Überleben halt zu realisieren. Mhm.
Schauen wir uns doch mal das nächste Öl an, ein Hanföl. Und das hat so einen leicht nussigen Geschmack, das hast du ja, hattest du ja schon eben auch erwähnt. Das habe ich kombiniert zu einem Camembert de Normandie, der angenehm kräftig ist im Aroma und wie sein Name ja schon sagt, er kommt aus der Normandie und er darf sich auch nur so nennen, wenn die Rohmilch in der Normandie entsprechend verarbeitet worden ist. Man kennt das als Herkunftsbezeichnung auch vom Champagner, ne? Und in Frankreich kommt das ja durchaus auch, würde ich mal sagen, was der Camembert mit dem Hanföl und umgekehrt macht. Ist sehr kräftig, der Camembert, muss man schon sagen. Da geht das Hanföl, wenn ich zu wenig genommen habe, vielleicht auch schon fast unter.
Obwohl das Hanföl schon als kräftiges Öl gilt.
Ja, genau. Ne? Vielleicht hätte da auch ein Walnussöl auch noch ein bisschen besser dazu gepasst, weil das ja dann vom Geschmack her auch nochmal etwas intensiver ist. Oder anders, sagen wir so, ne? Hanföl geht eher so ein bisschen in die Richtung von Haselnuss, oder wie würdest du das beschreiben?
Ja, Hanföl, also jetzt ist ja immer so, wenn ich es pur nehme, ist es ein ganz anderer Eindruck, wie wenn ich es im Salat nehme. Und Hanföl ist für mich zum Beispiel, also für mich privat, das beliebteste Öl bei Blattsalate. Milch, Hanföl, Salz. Mehr braucht man überhaupt nicht. Und dann berühmt es genau den von dir beschriebenen Touch von Haselnüsse. Also ein leicht nussiger Geschmack, der allerdings schon ganz gut mit den Blattsalaten harmoniert. Aber natürlich auch Verbindung mit Frischkäse. Vielleicht jetzt nicht so der Hartkäse, aber vor allen Dingen der frische Käse, Schafskäse, Ziegenkäse, glaube ich, harmoniert sehr gut damit.
Wie viel Öle habt ihr denn eigentlich in eurem Sortiment? Wir haben ja noch natürlich auch noch das Leindotteröl nachher zum Probieren. Aber was gibt's da sonst noch in der Produktpalette?
Genaue Zahl kann ich nicht sagen. Ich kann nur versuchen, jetzt mal aufzuzählen. Also Hanföl, Senföl, Leindotteröl, Rapsöl, Mariendistelöl, Safloöl, Sonnenblumenöl. Nee, hatte ich noch nicht. Und jetzt das Neueste, ich habe noch ein, zwei vergessen, und das Neueste ist unser Drachenkopföl. Und zwar verdanken wir das meiner Meinung nach dem Klimawandel, dass der iberische Drachenkopf inzwischen hier in unseren Hemisphären sich sehr heimisch und sehr gut fühlt und hat eine ähnliche Eigenschaft wie das Leinöl, auch eine Omega-3-Fettsäure, Gehalt, der noch höher liegt als beim Leinöl selber und ist überdies eine Pflanze, das ist immer wichtig, wo kein Pflanzenschutzmittel bedarf, wo sehr robust da steht und auch vergleichsweise interessante Erträge pro Hektar auch bringt. Und weil die Öle, die ich auch aufgezählt habe, sind von der Preisgestaltung sehr unterschiedlich, das hängt nicht mit zusammen, dass wir die Preise würfeln, sondern mit Aufwand und Erträgen und so weiter hängt es durchaus zusammen. Deshalb ist es Walnussöl das teuerste Öl, weil wir hier Sammlungen, Walnusssammlungen annehmen, pressen sie selber oder schicken sie ein, damit sie gepresst werden. Die müssen zuvor natürlich noch geknackt werden. Da haben wir einen Integrationsbetrieb, der das in der Regel für uns unternimmt. Und da kommen wir natürlich zu dem Rapsöl, wo ich 3 Tonnen oder 4 Tonnen pro Hektar erwarten kann. Und wo ich natürlich mit 4,50 Euro für 500 Milliliter einen recht hohen Preis sogar schon verlange. Andere, also größere Betriebe, bieten es tatsächlich manchmal zum Schlagerpreis an. Ich weiß auch nicht, wie sie das machen, aber so ist nochmal die Welt. Deswegen ist es wichtig, dass wir hier nicht nur Rapsöl aufgedruckt haben, sondern saarländisches Rapsöl und dass wir damit auch eine Geschichte verbinden. Und das ist ja das, was für die ganze Landwirtschaft gilt. Wenn ich nur 0815 immer mache, dann habe ich nichts, was ich interpretieren kann. Mhm. Ja, da fehlt auch der regionale Bezug. Dann sage ich, ne, das kann ich woanders da auch kaufen. Das sind natürlich eher so die Bewussten, die sagen, ich gebe gerne dafür Geld aus. Die Region ist mir wichtig, dass das funktioniert. Und für mich ist Essen halt einfach mehr, wie nur was in den Einkaufswagen zu schmeißen.
Mhm. Sicherlich spielt ja auch eine große Rolle, was es letzten Endes ja auch für ein Öl ist, ja, Leindotteröl etc., was man ja auch nicht überall dann auch bekommt. Woran kann ich denn jetzt als Verbraucher eine gute Qualität eines Öls erkennen? Hast du da einen Tipp?
Ja, zunächst einmal, es gibt viele gute Öle. Die müssen auch nicht aus meiner Ölmühle kommen. Das sage ich immer vorab. Weil immer viele Leute meinen, ich müsste ein Eigenlob betreiben. Dort, wo kaltgepresst drauf steht, würde ich sagen, damit kann man es mal versuchen. Mhm. Ja. Ich spreche jetzt weniger von Olivenöl, weil das eine Szene ist, die sehr intransparent ist. Also was ein gutes Öl, wir wissen von den zahlreichen Tests, es gibt billiges Olivenöl, das besser ist wie ein fast unbezahlbares Olivenöl. Kalt gepresst, vielleicht ein regionaler Hersteller, denn das bietet in der Regel die höchste Sicherheit, dass der regionale Anbieter sich natürlich den Ruf in seiner Region nicht verscherzen möchte. Und deswegen plädiere ich auch immer dafür, zu schauen, wenn möglich, auf Ölmüller in der Region zu achten, die es ja glücklicherweise immer mehr gibt. Also ich habe da keine Angst vor Konkurrenz. Wir haben in Saarland auch mehrere Ölmühlen inzwischen oder die nach verschiedenen Systemen versuchen, da was zu machen. Ich bin froh, dass ich da Pionier war und ich halte es da mit den Chinesen, die sagen, wie was kopieren. Ne? Also nur Qualität wird kopiert. Also es ist ein verstecktes Kompliment.
Ja, und wenn man ja sowieso auch als Erster in irgendeiner Art und Weise da das Feld bestellt hat, um jetzt auch in der Sprache weiter zu bleiben, dann ist das ja auch entsprechend etwas, was letzten Endes sich ja auch dann am Markt schon etabliert hat. Oder wenn es nicht geklappt hat, dann gibt es auch keinen, die das nachmachen wollen. Ne? Von daher ist das ja auch als Erfolg und ja auch im Endeffekt ja auch ein bisschen als Lob zu sehen, dass man da Wege bestritten hat, die jetzt auch andere gehen.
Ich will aber sagen, die Konkurrenz schläft nicht. Ich will mich auch nicht auf Lorbeeren ausruhen. Ich habe so viele Ideen für Landwirtschaft. Also wir sind ja seit 2012 auch daran gegangen, Hülsenfrüchte anzubauen, also Linsen anzubauen. Da war uns Leindotter natürlich sehr behilflich, weil eine wichtige Stützpflanze, die den Anbau von oder vor allen Dingen die Beerntung von Linsen erst ermöglicht hat, und haben dieses Angebot inzwischen schon erweitert. Und dieses Jahr haben wir sogar auch noch Kichererbsen, die angebaut werden. Also Erbsen haben wir inzwischen auch schon im Angebot und haben dort jetzt auch in der Nähe von der Mosel, von hier 50 Kilometer, Anbau von blonden Linsen, die ursprünglich in Frankreich beheimatet sind. Also wir versuchen krampfhaft neue Sorten, die wir nicht unbedingt vermehren müssen von 20 Gramm, weil die Sorte habe ich nämlich auch. Da haben wir jetzt inzwischen allerdings eher ein Kilo bisher oder zwei Kilo, wo wir auch quasi eine eigene Sorte im Prinzip hier profilieren können. Und da stört es mich natürlich nicht, wenn der Nächste kommt und macht noch Rapsöl, weil wir haben noch andere Felder, mit denen wir uns ganz stark da auch beschäftigen. Ich will auch sagen, viele regionale Ölmühlen beziehen nicht in der Region zwingend. Also kenne ich sehr viele, die bedienen sich am Weltmarkt. Das gilt vor allen Dingen für viele Bio-Ölmühlen. Denn diesen Weg sind wir nicht gegangen, ausschließlich nur Bioöle zu produzieren, weil dafür die hiesige landwirtschaftliche Szene nicht die Anzahl der Landwirte und die Flächen halt zur Verfügung stellen kann. Und wir haben ja auch dann auch gesagt, naja, wenn ein konventioneller Landwirt jetzt Mariendistel anbaut, auf 2 Hektar, ich meine, was will er da für Pflanzenschutz ausbringen? Was will er da großartig für Dünger ausbringen? Also das kann sehr ressourcenschonend alles vonstatten gehen und damit hat der Landwirt ja was gespart. Und vor allen Dingen hat er ja auch gesehen, dass viele Pflanzen auch wachsen ohne großes Zutun. Denn ein Großteil der Kosten, die ein Landwirt, konventioneller Landwirt halt hat, sind ja die Kosten für Dünger, ich meine, gedüngt muss immer werden, oder für Pflanzenschutzmittel. So, und dann haben wir da ökologisch ja schon einen Mehrwert geschaffen. Und das sind ja auch schon größere Flächen inzwischen, die auch zählbar sind. Aber mit dieser Bemerkung ecke ich natürlich immer an, weil die nicht verifiziert werden kann. Ja? Weil da heißt es, Moment, ja, seid ihr jetzt Bio oder seid ihr nicht Bio? Ja, auch unsere Walnüsse, die wir annehmen, können nicht zertifiziert werden, weil das sind Sammlungen von verschiedenen Bäumen. Mhm. Ja, jetzt kann man ja sagen, okay, die sind aus dem Bliesgau, also kommen sie daher. Aber funktioniert auch nicht, weil das muss dann schon konkreter gehandhabt werden. Und das ist natürlich nicht möglich. Andererseits fragt man sich, wer bringt Pflanzenschutzmittel aus beim Walnussbau? Ja. Also da sitzt man manchmal zwischen den Stühlen und da will ich mal sagen, wenn ich dann 5 Minuten die Chance bekomme, wie bei dir, darüber zu erzählen, spätestens dann ist man uns dann natürlich auch schon sehr zugeneigt und hat vielfach die Materie, Landwirtschaft, von denen die meisten ja entfernt sind, noch nicht so betrachtet.
Ja, klar, das ist eine Welt für sich, wie du sagst. Kommen wir jetzt endlich zum Leindotteröl. So viel hast du schon erzählt drüber. Ich hab's zu einem Munster mal kombiniert. Ganz traditioneller Käse, Rotschmierkäse aus dem elsässischen Münstertal. Sehr intensiv und aromatisch. Und das Leindotteröl hat ja, wie du gesagt hast, einen Geschmack nach Erbse und Spargel?
Würde ich sagen.
Also es riecht schon, genau. Wenn man jetzt das Öl auf dem Käse hat, dann riecht der Käse jetzt nicht mehr nach Munster, sondern er riecht eher tatsächlich nach Spargel. Und das finde ich ja schon mal sehr, sehr interessant. Gucken wir mal, wie es schmeckt.
Also ich will mich nicht selber loben, aber das ist schon die interessanteste Geschmackskombination des Abends jetzt gewesen.
Das stimmt. Und es ist wirklich sehr interessant. Das nimmt dem Käse so etwas im Vordergrund zuerst mal diese Strenge. Die hat man nachher nochmal im Abgang. Und das legt sich dann tatsächlich, ja, wie eine Ölschicht so ein bisschen da drüber. Und man hat diesen Spargel, diese Erbse vordergründig. Wäre sicherlich mal eine interessante Kombination, daraus so einen eingelegten Handkäse vielleicht noch mit ein paar Zwiebeln zu machen. Werde ich mal auf jeden Fall ausprobieren.
Ich würde es gleich nochmal probieren,
ja. Ne? Ja, genau. Ne? Und dazu haben wir ja einen Weißwein zur Abrundung im Glas, ein Plaisir Fleury, ein Wein von der Nahe. Das ist eine Cuvée Gewürztraminer Riesling vom Weingut Bamberger. Hm. Ja. Mhm. Hat eine gewisse Restsüße, aber ich finde, das passt auch gerade in der Kombination zu den doch sehr kräftigen Käse, in Kombination dann auch noch mit dem Öl, ganz gut. Zum Wohl.
Ja, auf deins.
Mhm. Ja. Sehr angenehm, ne? Passt da gut dazu und ist dann auch gar nicht mehr so süß, lieblich, der Wein.
Wollte ich gerade sagen, ne? Weil das ist, ich bin Elsässer, Gewürztraminer gewohnt. Ich meine, gibt's auch Süße natürlich. Ich kenne auch den Pfälzer und jetzt nah wusste ich, war mir überhaupt nicht klar, dass Gewürztraminer tatsächlich von dort kommt. Ich meine, die Nahe ist ja auch nur ein Katzensprung von hier. Ja. Aber ich muss auch sagen, dass dieser Ort muss besonders klein sein. Mentertein kenne ich nicht. Also ich kenne viele Orte, die kenne ich noch nicht.
Da gibt's einige kleinere Orte an der Nahe. Wie entwickelt ihr denn eigentlich neue Ölsorten? Macht ihr dann einen eigenen Versuchsanbau oder wie muss ich mir das vorstellen, wenn ihr überlegt, jetzt eine neue Pflanze als zukünftige Ölpflanze dann zu kultivieren?
Ja, da sage ich lieber gut geklaut wie schlecht selbst erfunden. Jetzt sind so anbautechnische Dinge. Kein Geheimnis, da macht keiner Geheimnis aus. Also ich bin da freigebig und bin froh, dass viele Leute mit Informationen auch freigebig waren. Ich meine, es macht ja auf die Dauer sowieso keinen Sinn, zu sagen, nee, das erzähle ich nicht. Und wir sind glücklicherweise nicht in der Situation, dass einige Pflanzen, bestimmte Pflanzen anbauen dürfen und andere wiederum nicht. Ja. Nein, es geht immer darum, die Vielfalt, das war von Anfang an für uns klar, so vor 20 Jahren, die ganze Vielfalt irgendwie versuchen abzubilden, weil da viele Potenziale drinstecken. Die Öle sind ja alle auch verschieden und haben bestimmte Eigenschaften. Also das heißt auch von dem Drachenkopf, über den ich gesprochen habe, dass man die Blätter zum Beispiel auch nutzen kann für Tees und so weiter. Ne? Mhm. Ob das jetzt trägt oder funktionieren wird, bleibt alles abzuwarten. Aber es zeigt, dass da in dem Thema Öl viele Perspektiven möglich sind. Weil nicht nur, wir schauen jetzt, wir unterhalten uns, Johannes, die ganze Zeit auch über das Öl, aber nicht zum Beispiel über die Koppelprodukte Presskuchen, der bei vielen Ölpflanzen ja ebenfalls interessant ist oder interessant sein kann, nicht nur als Viehfutter, Ölmühlen sind traditionell in Deutschland immer Viehfutterhersteller, sondern sie sind sehr gut geeignet, sehr schmackhaft für die menschliche Ernährung. Ich sage einfach mal, wenn ich aus einer Walnuss das Öl rauspresse, habe ich ja immer noch die Walnuss, zwar jetzt ohne Öl, aber damit ist es immer noch hervorragendes Lebensmittel mit entsprechendem Anteil an Proteine. Also bei Leinsamen weiß ich es definitiv, sind so 35%. Da ist es so, dass wir von vornherein gesagt haben, wir machen nur naturbelassene Öle. Auch das ist bei uns eine Philosophie. Unsere Öle werden nie gefiltert. Damit sind sie nicht naturtrüb, weil unsere heimischen Öle klären sich alle automatisch selbst auf. Also gehen die Trübstoffe gehen zu Boden. Das kann aber bedeuten, dass in einer Flasche dennoch ein Boden oder ein gewisser Satz drinsteht, aber das ist eher ein Qualitätsbeweis.
Wir haben jetzt drei Ölflaschen auf. Wie bewahre ich denn Öl am besten auf?
Ja, ganz einfach. Ich empfehle immer, damit es einfach ist, eine kühle Lagerung. Wir wissen vielleicht oder meinen vielleicht von Olivenöl zu wissen, Olivenöl stellt man nicht in den Kühlschrank, weil da wird's hart. Also Öl und Fette sind ja immer das Gleiche. Das ist nur die Frage des Aggregatzustandes oder beziehungsweise der Temperatur. Mhm. Und so wie das Olivenöl bei 5 Grad ungefähr fest wird, bleiben unsere Öle, die viel weiter im Norden sozusagen aufgewachsen sind, flüssig, das heißt, sie trotzen der Vegetation. Das ist ja auch alles ein Schutz, der aufgebaut wurde, so dass Rapsöl noch flüssig ist bis minus 12 Grad und Leinsamenöl sogar bis minus 18 Grad. Ich weiß zum Beispiel vom Springkraut, übrigens auch eine Ölpflanze, wenn auch nicht als Kulturpflanze angebaut, haben wir auch schon mal Tests gemacht, da sind wir bei minus 30 Grad. Ist logisch, Springkraut kommt vom Himalaya, also dadurch erklärt sich das. Und während es im Marketing, Rapsöl-Marketing immer heißt, braucht er nicht in den Kühlschrank zu stellen, empfehle ich das. Weil hier handelt es sich um Lebensmittel. Und wir wissen es ja beim Salatkopf auch, wenn ich nur heute kaufe, er steht nicht kühl, also ist er morgen welk. Ja, und bei diesen Lebensmitteln ist er auch so, wenn ich sie in die Kühl stelle, muss ich doch damit rechnen, dass sie sich nicht verbessern. Mhm. Ja, und wer einen großen Kühlschrank hat, es würde nicht scheuen, dann diese Öle alle da einzustellen. Auf der anderen Seite auch sich immer zu überlegen, nicht zu viele Öle zu kaufen, sondern immer nur das, was er oder sie anbraucht.
Wie schnell soll ich denn so ein Öl dann auch verbrauchen?
Das ist unterschiedlich. Bei Rapsöl habe ich eine Haltbarkeit von einem Jahr und da komme ich auch im Prinzip auch immer hin. Ich sage einfach mal kühle Lagerung. Bei Leinsamenöl in dreiviertel Jahr und bei Hanföl haben wir so eine Haltbarkeit von etwa 5 Monaten bis 6 Monaten. Und da kommen wir, wie gesagt, auch hin, wenn wir es kühl stellen. Sobald ich es nicht kühlstelle, wird es mit solchen Angaben immer etwas problematisch. Also ich rede hier auch von meinen Erfahrungen.
Mhm. Warum werden eigentlich unterschiedliche Ölsorten unterschiedlich schnell schlecht? Woran liegt das?
An der Fettsäurezusammensetzung, würde ich mal sagen, grundsätzlich. Und da hat sich gezeigt, dass die interessanteste Fettsäure für unsere heimische Speiseöle, zumindest mal die jetzt sehr en vogue ist, die Omega-3-Fettsäure ist. Aber diese Omega-3-Fettsäure ist in der Regel sehr flüchtig. Sie oxidiert sehr leicht. Ich meine, das hat natürlich einen Vorteil. Wenn ich Leinöl, Anstriche herstellen will, Farbe und Lacke Beispiel, brauche ich dieses Verhalten. Ja? Sonst habe ich keinen Schmierfilm. Ja? Das muss ja irgendwie dann auch trocknen. Ja? Im Rapsöl ist er natürlich deutlich geringer. Rapsöl hat mehr Schmiereigenschaften, also wo ich auch mit einer, als technisches Öl zum Beispiel, auch damit eine Alternative auch bieten kann für Erdölprodukte beispielsweise. Und aus dem Grund immer kühle Lagerungen. Und dann braucht man sich um die anderen Sachen keine Sorgen zu machen. Alle Lebensmittel sind dafür da, zu verderben. Nur es kommt immer darauf an, was tut man dagegen geeignetes. Und am besten ist natürlich, man soll sie auch nicht lagern. Man soll sie essen und nur so viel möglichst auch kaufen, wie man auch selber verbraucht und nicht, Stichwort Lebensmittelverschwendung, dass die Hälfte weggeschmissen wird.
Gesundheit ist ja auch ein gutes Stichwort. Nimmst du jeden Morgen und Abend dann einen Löffel eines deiner Öle zu dir?
Ganz klar, nein. Deshalb, weil ich davon nichts halte. Also Öl pur, das mache ich jetzt gerade mit dir, aber da haben wir auch schon den Käse dabei, weil ich einfach der Meinung bin, am Tag sollte man doch vielleicht mal einen Salat zu sich nehmen, so was Grünes. So, und dann brauche ich schon das Öl. Da habe ich im Prinzip alles, was ich am Tag brauche. Ich bin manchmal verwundert, wenn Leute zu mir kommen, meistens auf Märkte oder Messe, und genau diese Frage auch stellen und die sagen, nee, ich mache mir keinen Salat. Da denke ich mir, wie ernähren die sich? Also es ist nicht Vorwurf, sondern so einfach nur als Frage. Gesund ist es wahrscheinlich nicht, wie sie sich ernähren. Also ich bin nicht der große Fan auch von Ölziehkuren, die es da gibt. Also mit 5 Minuten da in den Mund nehmen und dann ausspucken und so weiter. Aber das hält ja jeder, wie er möchte. Da mache ich keine Vorschriften. Und weil einfach für mich die Frage, auch als Slow-Foodianer ist, fühle ich mich damit wohl. Ja, und wenn ich jetzt 10 Minuten da mit Öl durch meine Wohnung morgens und so weiter, bevor ich dusche, da latsche, ich weiß nicht, fühle ich mich nicht so wohl, wie wenn ich es dann nachher zum Mittagessen versuche, dann zu integrieren. Also gibt es ja Möglichkeiten doch noch und nöcher.
Ja. Was macht denn einen erfüllten Tag für dich aus, Patrick?
Ja, ich bin Ölmüller, aber das bin ich nicht im Hauptberuf, sondern arbeite hier bei einem Bildungsträger. Und weil das mitunter eine trockene Materie ist oder eine Tätigkeit, die ich am Schreibtisch ausübe, es ist für mich natürlich wichtig, dass ich möglichst täglich auch noch was für meine Firma tue. Also quasi auch mich mit der Natur, mit der Technik, mit solchen Fragen auch beschäftige. Und das gibt mir Befriedigung. Also es ist teilweise auch dann schon ein Oszillieren zwischen zwei Welten.
Also wunderbar, das eine mit dem anderen verbunden, damit du auch deiner Leidenschaft, ja, und deiner ist ja auch eine gewisse Vision dahinter, folgen kannst. Vielen Dank für deine Zeit und die spannenden Hintergrundinfos zu guten Ölen.
Ja, besten Dank. Ja, Johannes, hat mich sehr gefreut, mit dir zu talken und auch mit dir den Käse zu probieren. Viel Erfolg für dich mit deiner Podcast-Serie und ja, schöne Grüße nach Nürnberg.
Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.